Als Unternehmer muss ich das Ganze im Blick haben. Ich muss das Big Picture haben. Ich muss in die Zukunft schauen. Und ich muss ja auch steuern. Ich kann ja nicht einfach so sagen, oh, ich setze mich jetzt mal in mein Bötchen und dann schipper ich einfach mal in den Nebel hinein, in das stärkste Unwetter hinein. Das macht doch niemand.
Es gab Zeiten, da war es relativ banal. Als Arbeitgeber hat man einfach Menschen eingestellt und gut war's. Diese Zeiten sind längst vorbei. Der Markt hat sich gedreht, es gibt neue Qualifikationen, was wir lernen müssen. Also gar nicht so einfach, überhaupt noch als Arbeitgeber ein gutes Team um sich herum zu scharen. Und es gibt da ziemlich gute Gesprächspartner und einer der besten, wie ich finde, ist Jutta Rump. Ich freue mich sehr, dass ich sie treffen konnte für diesen Podcast. Sie kommt aus Ludwigshafen, hat eine Professur für Betriebswirtschaftslehre, leitet das Institut für Beschäftigung und Employability. Und sie führt uns hinein, nicht nur in die Zahlen, sondern vor allen Dingen in das, was wir als Unternehmer, als Mittelständler künftig beherrschen müssen, um überhaupt noch eine Chance zu haben in diesem Markt, um die besten Mitarbeiter an uns zu binden. Viel Spaß bei diesem Gespräch. Frau Rump, früher haben wir gesprochen von einem schrumpfenden Land, Demografie, immer weniger Arbeitskräfte und als Unternehmer immer schwieriger Mitarbeiter zu finden. Ist das immer noch so?
Ja, es kommt eine typische wissenschaftliche Antwort. Das kommt darauf an. Es kommt schon darauf an, wie sich Ihr Personalbedarf entwickelt und im Vergleich dazu, wie sich Ihr Personalbestand entwickelt. Also es ist immer eine Frage von Personalbestand auf der einen Seite. Das bedeutet, wenn Sie jetzt eine bestimmte Anzahl von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen haben und bei Ihnen schlägt die Demografie richtig durch, in den nächsten Jahren werden sehr viele das Haus verlassen, um in Rente zu gehen, dann ist das die eine Entwicklung. Wenn Sie einen konstanten Personalbedarf haben, also das, was Sie am Personal brauchen, dann ist es sicherlich eine Frage von Arbeitskräfte und Fachkräfte und Nachwuchsmangel. Wenn Sie aber zur gleichen Zeit beobachten, dass Ihr Bedarf an Personal runtergeht, aufgrund von wirtschaftlichen Entwicklungen, technologischen Entwicklungen, was auch immer, dann ist das, glaube ich, durchaus eine komplexere Situation und dann lässt sich diese Frage tatsächlich nicht einfach beantworten.
Das ist ein bisschen Wissenschaft, ne? Personalbestand und Bedarf. Ich erlebe ja viele Unternehmer selbst und die sagen mir, Herr Förster oder Nikolaus, es ist so schwierig, gute Leute zu finden, ich muss mein Geschäftsmodell verändern. Das heißt, weil es weniger Personal gibt, sagt man, wie kann ich digitaler werden? Wie kann ich Prozesse anders aufbauen, um quasi mit weniger Menschen klarzukommen? Beobachten Sie das auch?
Ja, genau, das ist aber auch schon die Personalbedarfssituation und das ist auch das, was der Unternehmer oder die Unternehmerin Ihnen zurückspiegelt. Also zu sagen, ich habe einfach echt Probleme, meine Stellen zu besetzen. Also muss ich etwas tun auf der anderen Seite? Was brauche ich an Personal? Also das hat natürlich schon etwas damit zu tun, dass man bei den Kompetenzen und Qualifikationen arbeiten muss. Aber es bedeutet auch, an der einen oder anderen Stelle darüber nachzudenken, das Geschäftsmodell zu verändern, weil ich nicht mehr so viel Personal bekomme. Also muss ich den Bedarf an Personal reduzieren. Oder aber die Prozesse zunehmend automatisiere oder standardisiere oder schlichtweg einfach deutlich einfacher gestalte, weil ich das Personal nicht mehr bekomme. Also muss ich mir überlegen, dass ich tatsächlich auch die Nachfrage nach Personal reduziere. Oder aber mir Gedanken darüber zu machen, Kollege Algorithmus, Kollege Roboter oder künstliche Intelligenz einzusetzen und damit eine in Anführungsstrichen künstliche Mitarbeiter- und Mitarbeiterinnengruppe zu finden. Das ist auch eine Frage, die mit dem Personalbedarf zu tun hat.
Aber eigentlich, da muss man sagen, noch immer anspruchsvoller als Unternehmer zu agieren. Ne? Früher war es vielleicht einfach, ich brauche eine bestimmte Anzahl von Mitarbeitern, ich versuche die zu rekrutieren und gut ist. Und jetzt plötzlich ganz viele verschiedene Wege. Wie geht man da vor?
Ja, das ist eine richtige, es ist absolut richtig, auch die Wahrnehmung, die Sie haben. Also mit dieser Thematik, wir haben Personal als knappes Gut, wir nennen das in der Ökonomie gerne so, und gleichzeitig ändern sich auch die Anforderungen an Kompetenzen und Qualifikationen, wenn es um Personal geht, führt unweigerlich dazu, dass die Bedeutung im Umgang mit Personal sich verändert. Wir würden das sagen, also es braucht schon eine deutlich höhere Professionalität, damit umzugehen und auch ein deutlich breiteren Winkel, um damit umzugehen.
Winkel heißt was? Was heißt Winkel in dem Zusammenhang?
Perspektive, also dass ich einfach nicht ein bisschen über den Tellerrand hinwegschaue, ne? Also nicht nur quasi sehr einseitig auf das Thema schaue, als Kostenfaktor beispielsweise, sondern schon auch etwas weiter auf das Thema schauen und es als Investition auch begreife. Investitionen, die man auch pflegen muss, die man ein Stück weit auch logischerweise mit Ressourcen ausstatten sollte und die ich auch professionell managen muss.
Kommt nicht auch der Pandemie-Effekt dazu? Also ich habe so viel erlebt, auch nach der Pandemie, wo mir Unternehmen erzählt haben, dass gerade die Wechselwilligkeit von Mitarbeitern gerade nach der Pandemie hochgeschossen ist.
Ich glaube nicht, dass das was mit Pandemie zu tun hat. Ich glaube, das hat was damit zu tun, dass wir nach der Pandemie realisiert haben, was Demografie in Bewegung setzt. Wir haben das während der Pandemie nur nicht zur Kenntnis genommen, aber diese demografische Entwicklung ist nicht hier erst seit gestern. Aber dass es so eine richtige Welle gegeben hat, das ist tatsächlich in Anfang der 2000er, 2020er hat das eingesetzt. Das hätten wir auch gespürt, wenn wir keine Pandemie gehabt hätten. Nur in der Pandemie haben wir es nicht zur Kenntnis genommen. Und dann, als wir aus der Pandemie draußen waren, haben wir es bemerkt und haben gedacht, oh, jetzt muss ich was tun. Also ich würde schlichtweg sagen, es hat nichts mit der Pandemie zu tun, sondern es hat schlichtweg einfach mit der demografischen Entwicklung zu tun und, das gebe ich offen zu, natürlich schon auch mit den Effekten, ökonomischen Effekten und Struktureffekten, die sich im Kontext der Pandemie entwickelt haben. Aber es ist ursächlich eine Demografie.
Aber dennoch, viele Mitarbeiter haben erlebt, ey, ich kann auch zu Hause arbeiten. Ich kann viel flexibler mit Arbeitszeiten umgehen. Mein Chef guckt mir nicht mehr auf meine Tastatur und so weiter und so weiter. Also ist da nicht was auch in den Köpfen passiert, sowohl bei den Arbeitgebern als auch bei den Arbeitnehmern, auf diese Weise eine andere Möglichkeit, auch wirklich auch woanders zu leben, vielleicht auch gar nicht nur in großen Ballungszentren, sondern wegzuziehen. Hat das nicht doch einen Effekt gehabt?
Naja, das sind jetzt zwei Dinge, die dann zusammenkommen. Das eine ist, dass die Demografie angefangen hat, richtig zu wirken und damit die Machtposition auf dem Arbeitsmarkt sich verändert hat. Wir haben also einen Dreh gemacht von einem Arbeitgeber zu einem arbeitnehmenden Markt. Und damit ist klar, wer eigentlich jetzt hier so wählen kann, wer auswählen kann. Das ist das eine.
Also die Macht haben die Arbeitnehmer, ne? Die Arbeitnehmer können überlegen, wo sie ihren Job...
Wo sie hingehen, genau. Und dann, also mit dieser Machtverschiebung, in Anführungsstrichen, kam dann hinzu, dass man sich natürlich überlegt hat, was sind denn dann die Faktoren, die eine besondere Wichtigkeit haben, wenn es darum geht, attraktiv als Arbeitgeber zu sein oder jetzt aus der Perspektive des Arbeitnehmenden zu sagen, was ist für mich eigentlich ein guter Arbeitgeber? Wo würde ich eigentlich gerne arbeiten? Wie müssten die Rahmenbedingungen aussehen? Und da hat sich schon im Rahmen der Pandemie etwas verändert. Nämlich diese Thematik, auf Distanz zu arbeiten, das wäre das Thema mobiles Arbeiten, Homeoffice oder aber Flexibilisierung weiterhin von Arbeitszeiten, dann das Thema Gesundheit, Wohlbefinden, Work-Life-Balance, das eine Rolle spielt und das ist natürlich schon mit der Pandemie hatte das einen Rückenwind. Nicht, dass das vorher nicht auch interessant war, aber die Pandemie hat in diesem Thema sicherlich auch eine ganze Menge Rückenwind produziert. Und das ist dann in das Spektrum, wann ist ein Arbeitgeber, ein attraktiver Arbeitgeber reingewandert? Und das sind dann heute Dinge, die muss man eigentlich irgendwie auf dem Schirm haben als Arbeitgeber. Das ist für Arbeitgeber nicht einfach, insbesondere wenn es Unternehmen oder Institutionen sind. Bleiben wir mal bei dem Thema Homeoffice, die durchaus auch Arbeitsplätze und Arbeitsbereiche haben, in denen es keine Wahlfreiheit hinsichtlich des Ortes gibt, weil nämlich die Tätigkeit an einem bestimmten Ort festgetackert ist. Und dann, wie balanciere ich das als Arbeitgeber aus, wenn ich einerseits schon attraktiv sein möchte für diejenigen, für die es möglich machen kann und andererseits bei den anderen, die diese Möglichkeit nicht haben, nicht das Gefühl aufkommen lasse, ich bin hier eine zweite Klasse.
Also Zweiklassengesellschaft, meinetwegen gewerbliche Mitarbeiter, die in der Herstellung arbeiten, in der Fabrik und dann irgendwie Menschen im Anzug, vielleicht mit Krawatte, die halt die Verwaltung...
Nicht mehr mit Krawatte.
Ja, okay, kein Krawatte. Ja, gut, in Finanzen,
nicht mehr mit Krawatte.
Versicherung, was auch immer, habe ich noch Krawatten gesehen. Aber also eine Zweiklassengesellschaft, also nochmal eine größere Schwierigkeit für Arbeitgeber, das Team auch zusammenzuhalten.
Naja, klar, das ist schon eine ziemliche Komplexität von Veränderungen, die jetzt in der Arbeitswelt sich vollziehen. Ne? Also das ist einerseits dieses Thema flexiblere und individualisierte Arbeitsmodelle, da wo das möglich ist, aber dann die Balance zu halten, damit die anderen sich nicht das Gefühl haben, sie haben irgendwie eine Zweiklassengesellschaft. Dann haben sie die Thematik, dass Arbeitsmodelle auch viel partizipativer geworden sind. Ich sag nur agile Arbeitsmethoden als solches. Auch das spielt eine Rolle. wird, dann der Bedeutungszuwachs der Währung Zeit, ist also neben Geld eine eigenständige Währung geworden. Dann die große Diskussion um das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben, / Work-Life-Balance. Auch das spielt eine Rolle. Also das sind so viele unterschiedliche Dinge, die dann kommen. Und die Frage ist für ein Unternehmen, wenn das so einen Bedeutungszuwachs bekommt, wie bin ich dann aufgestellt als Arbeitgeber, um attraktiv zu sein? Was kann ich mir leisten? An welcher Stelle sage ich nein? Wie sieht dann eine professionelle Kommunikation aus? Wie gestalte ich Personalentwicklung und Werdegänge? Also das ist ein unglaublich buntes Spektrum geworden und das innerhalb von kürzester Zeit. Und da muss man schon, glaube ich, auch mal kurz innehalten, denn wenn es um den Faktor Personal geht oder gegangen ist in der Vergangenheit, dann haben wir natürlich, als ich als Personalerin habe, immer gesagt, man muss das Geschäft gut beherrschen und es ist komplex. Aber ist das in der Praxis wirklich so gewesen?
Also endlich hört man sie auf sie, oder?
Kann
man
sagen. Ja, endlich. Ne? Endlich ist es soweit. Und das aber in der Kürze der Zeit. Ne? Also das heißt, da hat so einen richtigen, wie sage ich mal, ich will nicht sagen Paradigmenwechsel, aber das ist schon so ein gewisser Switch im Mindset. Das ist, hat sich plötzlich vollzogen und das in sehr kurzer Zeit, ja.
Also um es mal ein bisschen zuzuspitzen, ich habe wirklich mehrere Unternehmen erlebt, die mussten dicht machen, weil die keine Mitarbeiter mehr hatten. Ja. Hat einer gekündigt, noch einer, der hat einer mitgenommen. Und dann irgendwann war der Arbeitgeber nicht mehr in der Lage, sein Team zu halten. Ja, und das habe ich jetzt mehrmals erlebt. Das ist echt erschreckend zu sehen, wie ein Unternehmen eigentlich implodiert. Ja. Haben Sie solche Fälle auch?
Naja, also solche Fälle sind mir Gott sei Dank noch nicht so begegnet. Aber ich höre immer davon und ich höre auch aus den Statements von Unternehmen, dass sie das wirklich als Risikofaktor für die nächsten Jahre auch sehen. Ich finde es ja schön, dass sie das jetzt wahrnehmen. Dann haben sie wenigstens jetzt auch noch Zeit, in Anführungsstrichen, sich darauf vorzubereiten, dass es nicht passiert. Es ist viel schlimmer, wenn ich einfach es überhaupt nicht zur Kenntnis nehme und dass es dann passiert. Aber es ist durchaus ein Risikofaktor. Das muss man ganz, ganz klar sagen, dass er das ist. Aber ich möchte an dieser Stelle auch noch mal eins ganz deutlich machen. Es ist eine Entwicklung, die jetzt nicht von jetzt auf gleich gekommen ist.
Gut, Sie als Wissenschaftlerin, Sie haben natürlich die großen Linien gesehen, die demografischen Linien, Sie sehen den Bedarf.
Ja.
Aber wenn man in seinem Alltag drinsteckt, ja, dann kann es sein, dass das dann doch ein bisschen plötzlicher kommt.
Ja, schon. Aber Demografie ganz ernsthaft, ne? Das wissen wir seit den 70er Jahren, dass das so ist. Wir wissen seit 50 Jahren, dass es nicht mehr umkehrbar ist. Wir wissen seit 40 Jahren, dass das massive Auswirkungen hat. Vor 10 Jahren hat sich das Zeitfenster geschlossen, um das sozialverträglich umzubauen. Also es ist immer auf der Agenda gewesen. Aber ich denke mal, ob das jetzt nun in den Unternehmen war, ob das auch auf politischer und gesellschaftlicher Ebene war, ich glaube, wir sind haben immer das schon auch zur Kenntnis genommen, aber haben immer gedacht, Und dann passierte immer was, was viel dringender war und dann haben wir uns lieber darauf konzentriert und jetzt ist es so, jetzt ist das, ist es wie es ist.
Und jetzt ist die Macht ist jetzt bei den Angestellten und ja. Dann hat man einfach höhere Gehälter zum Beispiel, eine geringere Treue vielleicht auch. Sind das die Faktoren, die Sie beobachten können?
Ja, das mag vielleicht durchaus sein. Ich glaube, dass das eher ein kurzfristiges Momentum ist. Ich persönlich glaube, dass es immer Strategien gibt, die das begleiten. Und wenn man feststellt, dass ein Faktor sehr mächtig ist und dann sucht man immer nach Exit-Strategien. Und Sie sehen doch heute schon, dass es Exit-Strategien gibt. Also es gibt beispielsweise mehr und mehr Unternehmen, die sich darüber Gedanken machen, wie sie den Mitarbeiter und die Mitarbeiterin ersetzen können durch Algorithmen, Roboter und künstliche Intelligenz. Also sie haben es doch vor ein paar Wochen gesehen, da hat die Deutsche Post, die haben verhandelt, die haben einen sehr guten Tarifabschluss für ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen herausgeholt, die Gewerkschaft. Und einen Tag später hat der Konzern verkündet, dass er Tausende von Arbeitsplätzen genau in diesem Segment abbaut. Und ich sag mal, gerade ist nur auf Demografie und die Verschiebung der Faktoren auf dem Arbeitsmarkt zu betrachten, ohne sich darüber Gedanken zu machen, welcher Einfluss technisch möglich ist, finde ich sehr, sehr kurz gesprungen. Gerade im Kontext von Digitalisierung und künstlicher Intelligenz haben wir gegenteilige Effekte.
Also müsste eigentlich jeder Unternehmer, jede Unternehmerin wirklich ihr Geschäftsmodell anschauen und sagen, wo gibt's hier Bereiche, wo gibt's Teile, wo ich über Technologie, über Künstliche Intelligenz und andere Dinge wirklich mich neu aufstellen kann, oder? Es wäre eigentlich fast fahrlässig, es nicht zu tun.
So ist es, würde ich genauso sehen. Es ist natürlich auch fahrlässig, die Demografie nicht zu berücksichtigen. Ich muss in beiden Segmenten muss ich reinschauen. Ich muss reinschauen, was die demografische Entwicklung mit meiner Personalstrategie macht, mit meiner Altersstruktur macht. Ich muss mir Gedanken darüber machen, wie sich die Knappheiten auf dem Arbeitsmarkt auch für mich auswirken. Aber ich muss genauso gut meine Prozesse im Blick haben. Ich muss mein Geschäftsmodell, mein Leistungsversprechen, mein Leistungsspektrum im Blick haben und wie gesagt, so wie ich auch angefangen habe, mir klar machen, wie viel Personal brauche ich unter Berücksichtigung von Prozessanalysen, unter Berücksichtigung von Prozessoptimierungen bis hin zu der Fragestellung, wie kann ich Technologie einsetzen? Und an welcher Stelle gibt es auch keine Möglichkeiten in dieser Richtung? Und auf der anderen Seite muss ich mir natürlich schon auch Gedanken machen, wie bin ich weiterhin ein attraktiver Arbeitgeber? Wie kriege ich die richtigen Leute und dass die richtigen Leute bleiben? Also Sie merken schon, das ist schon ein ziemlich, ziemlich weites Feld. Das ist schon ein Big Picture, muss man klar sagen.
Naja, was Sie da gerade erzählen, ist eigentlich, Unternehmer müssen Alleskönner sein. Die müssen alles im Blick haben, die müssen alles können.
Ja, na selbstverständlich.
Perfekt. Das ist ja gar nicht machbar.
Naja, aber als Unternehmer, und das ist ja eben der Unterschied zu jemandem, der eben nicht unternehmerisch tätig ist, ist, als Unternehmer muss ich ganzheitlich schauen. Also, und wenn ich es nicht kann oder ich die einfach vielleicht auch zeitlimitiert bin als solches, dann muss ich mir überlegen, wer mich dabei unterstützen kann. Aber als Unternehmer muss ich das Ganze im Blick haben. Ich muss das Big Picture haben. Ich muss in die Zukunft schauen. Und wenn ich feststelle, und ich muss ja auch steuern, ich kann ja nicht einfach so sagen, oh, ich setze mich jetzt mal in mein Bötchen und dann schipper ich einfach mal in den Nebel hinein, in das stärkste Unwetter hinein. Das macht doch niemand. Jeder setzt sich irgendwie...
Ich glaube, ich kenne schon ein paar Unternehmer, die so in den Nebel eingefahren
sind. Ja, das ist aber dann Glück, ehrlich gesagt, wenn sie dann ankommen, ne, an der richtigen Stelle.
Ich sage nicht, dass die angekommen sind.
Ja, gut, wunderbar. Aber ich sage mal so, jeder, der sich in so ein Bötchen, in so ein Boot setzt, der hat eine Überlegung, wo er oder sie hin möchte und macht sich auch Gedanken darüber mit entsprechenden Navigationssystemen, wie wir dort nun hinkommen. Und wir würden nicht hingehen und sagen, unsere Navigationssysteme lassen wir mal da einfach liegen oder schalten sie aus und wir lassen es einfach mal vom Wind treiben. Soll es auch geben, ja? Bei schönem Wetter stelle ich mir das sehr gut vor, bei Nebel und dickstem Sturm stelle ich mir das höchst ungemütlich vor und die Wahrscheinlichkeit, dass ich untergehe, ist doch nicht ganz klein. Also würde ich schon sagen, als Unternehmer und als Unternehmerin, das liegt doch eigentlich schon in dem Begriff, sollte ich schon den Blick haben. Und wenn ich feststelle, dass ich den Blick verliere, dann hole ich mir dieses Know-how rein, entweder weil ich es schon habe. Ich gehe also dann quasi und gucke in meiner eigenen Organisation, ob ich Sparringspartner finde, oder ich gehe nach draußen und suche mir Sparringspartner. Aber ich denke schon, dass ich diese Impulse brauche. Das ist in der Rolle des Unternehmertums eigentlich drin. Weil man trägt ja auch Verantwortung, nicht nur für sich selbst, sondern auch für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.
Hatten Sie nicht mal Lust, selbst Unternehmerin zu werden?
Ja, in gewisser Weise bin ich das.
Das heißt, Sie gucken auch genau danach, wie der Personalbedarf ist und die Anforderungen. Sie machen das, was Sie wissenschaftlich machen, auch in Ihrem eigenen Team?
Naja, das ist so. Also ich bin einerseits Professorin in Ludwigshafen, aber ich bin auch gleichzeitig verantwortlich für einen Forschungsbereich, den ich im Jahre 2002 selbst gegründet habe. Und bei uns ist das schon so organisiert, dass ich für alles, was wir am Budget haben, muss ich selbst erwirtschaften. Das heißt, jede Stelle, die wir im Institut haben, die muss selbst erwirtschaftet werden. Und dementsprechend, wenn ich kein Geld reinhole, dann haben wir keine Budgets. Und wenn ich keine Budgets habe, dann werde ich dicht gemacht. Das ist eine ganze, kommt nicht einer und sagt, oh, Frau Rumm, Sie haben dieses Jahr ein Defizit gemacht und deswegen unterstützt Sie quasi mal die Hochschule. Nee, das können Sie vergessen. Also das ist schon sehr unternehmerisch, so wird das bei uns. Also ich muss performen. Und so gesehen muss ich immer eine Idee dafür haben, was sind die zukünftigen Themen, wo kann ich uns platzieren, wie holen wir das Geld rein, wie haben wir die Nase vorn, sind wir innovativ genug? Denn ich meine, unsere Aufgabe, unsere Zielsetzung ist, logischerweise Innovationen hervorzubringen, die Nase vorn zu haben. Und dann muss ich noch jemanden finden, der da auch noch Geld für gibt.
Ja. Oder Sie überlegen, ob Sie sich nicht selbst ersetzen lassen durch Künstliche Intelligenz.
Aber sowas von.
Warum nicht die Wissenschaft ersetzen lassen durch KI? Ist das auch, das haben Sie eben anderen empfohlen, würden Sie es auch selbst machen?
Ja, selbstverständlich. Also wir beschäftigen uns mit Trends in der Arbeitswelt und Innovationen in Arbeitswelten und Zukunft der Arbeitswelt. Und da beschäftigen wir uns logischerweise auch mit dem Thema künstliche Intelligenz. Aber wir experimentieren auch mit Digitalisierung und künstlicher Intelligenz bei uns im Institut. Einerseits, weil ich selbst einen Arbeits- und Fachkräftemangel habe. Also ist doch die Logik, die damit verbunden ist, dass ich uns als Team, dass wir gemeinsam uns als Team Zeit schenken und Kompetenz und Qualifikationen oder auch Qualität schöpfen. Natürlich experimentieren wir damit. Also wir tun's für uns selbst, aber wir sind auch ein Experimentierraum, das muss man ganz klar sagen. Das heißt, es gibt auch manche Sachen, die laufen voll daneben. Aber das ist in der Tat unsere grundsätzliche Philosophie, nämlich nicht nur darüber zu forschen, sondern wenn wir was auftun, es auch an uns selbst ausprobieren, um herauszufinden, ob das tatsächlich die Brücke schlagen kann in die Praxis. Also wir sind ja auch Transferpartner. Also wie kann man auch die Brücke in die Praxis schlagen? Ich habe zum Beispiel im Jahre 2002 schon mal mobiles Arbeiten, und zwar in der Form, wie wir es in der Pandemie gemacht haben, eingeführt. Mitte der 10er habe ich Führung mal abgeschafft. Mit agilen Prinzipien haben wir schon immer gearbeitet. Und jetzt experimentieren wir mit KI, mit manchmal mit gutem Erfolg und manchmal mit nicht so gutem Erfolg.
Kann ja noch besser werden. Aber Sie haben ein paar Stichworte genannt gerade. Experimentieren, Dinge ausprobieren. Ist das nicht eigentlich quasi eine neue Haltung, die gerade heute wichtig ist? Also die wenigen verbliebenen Mitarbeiter, dass man quasi Atmosphäre hat, wo die Lust da ist, zu experimentieren, um eben nicht abgehängt zu werden.
Ja, also ich glaube schon, dieses Thema, was ja auch in diesen agilen Prinzipien auch immer drin steckt, ein Stück weit, wenn man eine Aufgabenstellung oder eine Zielstellung hat, dass wir dann gemeinsam an dieser Thematik arbeiten und versuchen, Dinge auch zu verändern. Aber man muss eins ganz klar sagen, bei diesem Experimentieren und die Köpfe zusammenstecken etc. und auch agile Prinzipien umzusetzen, das macht dann Sinn, wenn Sie nicht unbedingt in Routinen arbeiten. Also ich meine, wenn Sie eine Routine haben, einen Prozess haben, der nach einem ganz bestimmten Muster abgearbeitet werden muss, ganz ernsthaft, was wollen Sie denn da experimentieren? Ich finde, da sollte man die Kirche auch im Dorf lassen.
Nee, das sind ja die Dinge, die KI übernehmen wird. Alles, was routinemäßig läuft, werden Maschinen, wird automatisiert sein.
So ist es.
Der Mensch ist dann der raus aus der Routine geht.
Ja, ganz genau. Also das wird sicherlich auch das Themenfeld und vor allen Dingen Aufgabenfeld sein, in dem auch die menschliche Intelligenz sicherlich da ist. Also gerade bei Routinen, da wird die künstliche Intelligenz und auch, oder sag mal so, einfach so mal die Digitalisierung, die kann einerseits ja dumm sein und die kann andererseits klug sein. Aber bei Routinen, da reicht wahrscheinlich auch eher eine dumme Digitalisierung, während bei manchen anderen Dingen, da macht auch Analytik, also wenn man was analysiert, wenn man Muster erkennen will, ich meine, da ist die KI uns meilenweit voraus und viel, viel besser unterwegs. Ja? Und im Übrigen auch bei der Kreativität, da wird ja immer gesagt, das heißt, das ist die Hoheit des Menschen, ganz ernsthaft, durch das Verarbeiten von unglaublich vielen Datensätzen und dann das Erkennen von Mustern, das kann übrigens auch eine unglaubliche Grundlage für Kreativität sein.
Wir reden so ein bisschen, als wäre KI der Heilsbringer, ist es natürlich nicht, aber zum Teil schon. Aber es ist ja ein Nebeneinander. Es gibt ja nicht nur die Begeisterung von Mitarbeitern für KI, für Technologie, für Algorithmen, für Roboter, sondern es gibt ja auch zugleich die Ängste. Und all diese Faktoren kommen zusammen. Sie haben ein Team als Mittelständler. Sie wollen in neue Technologie investieren und ihr Team halten. Wie erleben Sie das? Gibt es da nicht ein Spannungsfeld zwischen diesen beiden Feldern?
Ja. Also ich versuche, und mein Team und ich, wir versuchen uns dieser Technologie auch wertneutral zu nähern. Wirklich offen zu sein, aber auch nicht blind zu sein. Also das ist, glaube ich, schon auch ganz wichtig. Und wenn man feststellt, dass es mit negativen Dingen verbunden ist, dann auch innezuhalten und das versuchen auch auf den Punkt zu bringen, was es genau ist. Aber immer in der Kombination offen, aber nicht blind. Schon auch sich an den Vorteilen und den Stärken zu erfreuen, aber gleichzeitig nicht paralysiert vor den Nachteilen zu stehen, sondern dann zu gucken, wo sind Grenzen? Und es gibt natürlich Grenzen, ist überhaupt gar keine Frage, ne? Also das Thema Datenschutz, manche sind ja im Moment so unterwegs und sagen, ach, dieser europäische Datenschutz, wie furchtbar, der limitiert uns etc. Ja, das ist sicherlich auch eine rigide Art, daran zu gehen. Auf der anderen Seite, glaube ich, sehen wir im Moment in USA, wohin es auch laufen kann, wenn man diese Regeln nicht hat, beziehungsweise sie versucht auszuhebeln. Und ich glaube, man muss da auch schon sowohl das Pro als auch die Cons immer im Blick haben und versuchen, ein Stück weit nicht in die eine oder in das andere Extrem zu verfallen.
Und dennoch in einem Unternehmen verschiedene Dinge parallel die Investition in Zukunft, in Technologie, aber eben auch Mitarbeiter, die denken, Gott, wenn jetzt der Chef in KI investiert, ist mein Arbeitsplatz überhaupt noch sicher?
Ja, ja. Also das ist in der Tat so. Also es führt natürlich, wenn ich jetzt massiv in künstliche Intelligenz investiere, dann hat das eine Konsequenz auf das Thema Beschäftigung, natürlich. Aber ich würde immer auch hingehen und sehr offen damit auch umgehen. Gerade vor dem Hintergrund auch einer demografischen Entwicklung kann das durchaus auch für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wieder eine Möglichkeit sein zu atmen. Also wenn die KI mir einen Teil meiner Aufgaben abnimmt, und ich bin heute schon unter Druck und ich werde weiterhin unter Druck sein, weil unsere Personaldecke noch straffer wird, dann kann die künstliche Intelligenz mir Zeit schenken oder uns als Team oder als Belegschaft Zeit schenken, die wir dann so einsetzen, dass wir wieder richtig gut arbeiten können und nicht das Gefühl haben, wir sind der Hamster im Rad. Aber es kann eben auch dazu führen, dass die künstliche Intelligenz einen sogenannten Substitutionseffekt auslöst. Und das bedeutet, dass ich, Jutta Rumpf, auf dieser Stelle, auf der ich jetzt sitze, dass das wirklich tatsächlich übernommen wird. Und ich jetzt plötzlich da sitze und ich habe keine Stelle mehr. So, und die Frage ist, was passiert denn jetzt mit mir? Und dann verliere ich eventuell meine Stelle, meinen Arbeitsplatz, mein Job wird abgebaut. Und finde ich denn überhaupt was Neues? Und bin ich dem Neuen überhaupt gewachsen? Kann ich überhaupt in diese neue Welt eintauchen? Was muss ich denn Neues lernen? Wer nimmt mich an die Hand? Oder bedeutet das, dass ich völlig rausgeschüttelt werde? Was passiert mit meiner Familie? Ich meine, das sind doch Ängste, die damit verbunden sind. Und das muss man zum Thema machen. Und da muss man eine klare Strategie hinter haben. Wie sieht in diesem Zusammenhang eine Reskilling-Strategie aus?
Also Reskilling, neue Wissen aneignen, neue Fähigkeiten aneignen.
Genau. Dass ich quasi das, was ich bisher hatte, das lasse ich los. Und Sie qualifizieren mich jetzt, wenn Sie mein Chef werden oder das Unternehmen, in dem ich beschäftigt bin, Sie qualifizieren mich und ich kann dann im Unternehmen an anderer Stelle meinen Einsatz finden, wenn das möglich ist. Oder aber ich gehe halt aus Ihrem Unternehmen raus, aber ich finde dort Andockpunkte, die mich weiterqualifizieren und dann finde ich in einem anderen Unternehmen eine Stelle. Und das ist ein begleiteter Prozess. Das ist etwas und das löst Ängste auf und da muss ich als ein guter Arbeitgeber, muss ich mir zumindest mal Gedanken darüber machen, wie ich damit umgehe und wie ich vor allen Dingen mit meiner Belegschaft umgehe und wie ich sie mitnehme.
Ist das nicht eigentlich die wichtigste Fähigkeit in so Zeiten, wo sich alles verändert, ganz viel Neues entsteht, die Lust zu machen auf Veränderung, die Lust zu machen auf sich neu zu erfinden? Ist das nicht etwas, eine Aufgabe für Arbeitgebern auch?
Ja, ja, klar. Aber ich meine ganz ernsthaft, wenn Sie uns beide diese Frage stellen, das ist natürlich schon auch, das ist nicht so, das gehört zu unserem Job, ja.
Na, ich wollte Sie jetzt direkt fragen, wie macht man es denn konkret, ja, wenn das klar ist, halt wirklich.
Ja, aber stellen Sie sich doch mal vor, also ich meine, da haben Sie jemanden, der macht, er oder sie macht seit 30 Jahren in Ihrem Unternehmen einen guten Job und da ist auch nicht so viel Veränderung in der Vergangenheit gewesen. Natürlich hier ein bisschen Anpassung und da ein bisschen Anpassung. Und jetzt kommt so eine ganz radikale Veränderung. Ich meine, wir sind ja in dieser vierten industriellen Revolution. Das ist eine radikale Veränderung. Diese Person seit 30 Jahren. Und jetzt sage ich, nee, weißt du, im nächsten Jahr bauen wir das Ganze um und dann hast du da, da haben wir keinen Einsatz mehr. Aber wir haben uns da mal Folgendes überlegt. Dann ist diese Person erstmal vor den Kopf gestoßen. Also, was ich damit sagen will, ist, wenn man sowas macht und die viele Unternehmen werden das heute, morgen oder in den nächsten Jahren tun, dann ist mein Plädoyer, denken Sie bitte nicht nur an die Technik, denken Sie bitte nicht nur an die organisationale Anpassung und auch an die Anpassung hinsichtlich Ihres Kundenprofils und Ihres Leistungsspektrums. Denken Sie bitte auch an das Thema, wie nehme ich die Leute mit, wie sehen die Kompetenzprofile in Zukunft aus und wie kann ich letztendlich die Leute nicht nur fachlich, technologisch, also von Fachkompetenz und Technologiekompetenz begleiten, sondern letztendlich auch im Hinblick, dass sie diesen Weg auch mit ihnen gehen, auch motiviert mit ihnen gehen.
Haben Sie noch einen Tipp, wie man das machen kann?
Ich würde immer sagen, offen ansprechen. Ganz klar sagen, so, das ist unser Weg, das ist unser Bild für die Zukunft, das ist unsere Strategie dahin. Und ich würde die Leute nicht nur, dass sie es verstehen und nachvollziehen, das ist das eine, aber ich würde sie auch mit einbeziehen in den Prozess. Das bedeutet nicht, dass ich mit ihnen, wenn ich jetzt, nehmen wir mal an, die Unternehmerin wäre, mit ihnen die grundsätzliche Strategie diskutiere oder das grundsätzliche Ziel. Aber ich würde schon sagen, wie können wir die Umsetzung gemeinsam machen? Und ich würde es versuchen, klar und deutlich zu formulieren, warum wir diesen Weg gehen, wohin die Reise geht, was die Meilensteine sein werden und sie dann bitten, mit mir zusammen zu überlegen, wie diese Meilensteine erreicht werden.
Und damit aber eigentlich auch für die Arbeitgeber eine ganz neue Fähigkeit, die sie haben müssen, Leute wirklich mitzunehmen, sie auch, was die soften Faktoren angeht, in den Blick zu nehmen, auch die Ängste zu sehen. Ja. Eigentlich muss man sagen, nochmal neben dem Alles-Können, nochmal eine Fähigkeit, die man als Unternehmer mitbringen müsste.
Ja, das ist richtig. Das ist wohl so, dass man diese Fähigkeit haben muss, denn angesichts, jetzt kommt die Demografie und jetzt drehen wir quasi einmal eine Runde, weil wir eine Demografie haben, so wie wir sie haben, kann ich gar nicht auf eine derartige Strategie verzichten. Denn wenn ich das nicht tue, dann werden diese Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mich verlassen. Sie werden woanders hingehen. Sie werden dort ihre Arbeitskraft anbieten. Und dann habe ich neben dieser einen Herausforderung noch die andere Herausforderung, dass ich nicht das richtige Personal habe, dass ich nicht.
Dass nämlich gar keiner mehr da ist zum Beispiel.
So ist das. Und dann kann ich meine tolle Strategie gar nicht umsetzen, weil ich das Personal nicht habe.
Das war jetzt nicht so ermutigend, Frau Rumpf, was Sie gesagt haben.
Schade. Na, was machen wir denn jetzt?
Haben Sie zum Schluss noch einen positiven Aspekt? Wie können jetzt Mittelständler jetzt einen ersten guten Schritt machen, ja, damit sie nicht hier so nach Hause gehen?
Also, der erste Schritt, wahrscheinlich der ein oder andere Mittelständler, der das jetzt hier gerade hört, der wird dann sagen, warum? Das ist aber ein alter Hut. Ich sag's trotzdem, machen Sie eine strategische Personalplanung. Und wenn ich sage, eine strategische Personalplanung, rede ich nicht von einer operativen Kapazitätsplanung, sondern ich rede davon, machen Sie sich Gedanken darüber, wenn Sie nicht eh schon auf dem Schirm haben, welche Trends und Entwicklungen erwarten Sie heute und in den nächsten Jahren? Was sind so Dinge, von denen Sie glauben, dass sie schon relativ kurzfristig kommen? Welche kommen mittelfristig? Welche sind eher Langläufer? Überlegen Sie sich dann, welche Konsequenzen das hat für den Personalbedarf. Was brauchen Sie dann an Personal? Und zwar nicht nur in der Menge, sondern auch von den Kompetenzen und Qualifikationen und vom Mindset. Und dann schauen Sie sich mal bitte Ihren Personalbestand an, jetzt und vielleicht für die nächsten Jahre, wie sich das entwickelt, mengenmäßig, aber auch von den Kompetenzen und Qualifikationen. Dann bitte vergleichen Sie mal Ist und Soll, das, was Sie gerne hätten und das, was Sie haben. Und dann überlegen Sie sich, wie stelle ich mich gut auf im Faktor HR-Strategie und Strategie und versuchen dann, die Brücke zu bauen zu Ihrer Geschäftsstrategie.
Okay, strategische Personalplanung ist nicht das Wort mit dem größten Sexappeal, aber immerhin, es ist offenbar ein Weg.
Es ist Handwerk. Das ist das Handwerkszeug. Sie wollten ja eine Antwort haben, die nicht blumig ist. Sie wollten eine konkrete Antwort und ich habe Ihnen jetzt was in Ihren Handwerkskasten gelegt.
Ich finde das wunderbar. Nichts als die Wahrheit. Da muss Werkzeug rein in den Werkzeugkasten. Ich danke Ihnen, Frau Rumpf, für dieses Gespräch. Danke.
Ich danke Ihnen.
Das war Jetzt erst recht, ein Podcast von Impulse, dem Netzwerk für Unternehmerinnen und Unternehmer. Eine neue Folge gibt es jeden zweiten Montag. Der Podcast ist Teil der Jetzt erst recht-Initiative. Partner ist der Softwarehersteller Lexware. Mehr Informationen gibt es in den Shownotes.